Ich will das ganze bisschen schauen, zu beleuchten mit der Legende. In dieser Legende war ein Vater, der hatte 3 Söhne. Und dann ist er gestorben, der Vater, und hat diesen 3 Söhnen ein Testament hintergelassen. Er hat 17 Kamel und jetzt hat er im Testament geschrieben, der älteste von diesen 3 Söhnen kommt die Hälfte über. Der zweite kommt ein Drittel über und der letzte, jüngste, kommt ein Neuntel über. Und jetzt sind die 3 Söhne sind an die Haare geraten, weil 17 Kamel kann man schlecht halbieren. Man kann schlecht durch 3 teilen und man kann es auch schlecht durch 9 teilen. Die Zahl 17 ist einfach unglücklich für das. Jetzt ist da einer vorbeigeritten, auch mit einem Kamel, und der hat das gehört. Er hat gehört, dass das Gestürm ist. Er ist abgestiegen, er hat sich das Ganze angehört, angeschaut. Dann hat er überlegt. Und nachher hat er sein Kamel zu diesen 17 gestellt. Das waren es 18 Kamel. Und dann hat er die Aufteilung vorgenommen. Dann hat er am Ältesten hat er 9 gegeben, das sind die halben. Am zweiten hat er ein Drittel gegeben, das sind 6. Und am jüngsten hat er ein Neuntel gegeben, das sind 2. Und wenn wir jetzt die 3 Zahlen zusammenzählen, gibt das 17 Kamel. Und dann hat er sein 18. wieder gehabt und können auch und weitergehen. Was wollte ich mit dieser Geschichte sagen? Die Geschichte tut mir etwas von einer Tiefe zeigen, wenn wir Probleme sind und man nicht bereit ist, sein eigenes einfach hinzugeben, auf den Altar zu legen und einen Verzicht irgendwie zu machen. Kann sein, dass das Problem nicht gelöst werden kann. Aber wenn wir jetzt als Gläubige, seelsorgerlich an so etwas hergehen können und bereit sind, unseren Teil auf den Altar zu legen, kommt das auf eine ganz andere Ausgangslage über und dann kann das Problem friedlich gelöst werden und vielleicht ziehen wir nicht einmal den Kürzer beim Ganzen, sondern haben unseren Teil nachher auch wieder und können weitergehen. Also die Legende hat mir viel gesagt und auch ernst zu mir geredet, wie schnell sind wir manchmal bereit, auch wie es Korinther hatten, auf unser Recht zu beharren oder auf unser Recht zu stehen. Der Bonhoeffer hat vor 80 Jahren hat er im Gefängnis eine Menge ernste Predigt geschrieben und über ganz verschiedene Themen. Und ich muss sagen, ich lese ihn eigentlich sehr gern, weil er hat immens tiefe Gedanken gehabt, als relativ junger Pfarrer, wo er ja nachher umgebracht worden ist. Und er hat dort ein Thema geschrieben, die Generation ohne Scham. Und dann geht er ein bisschen in das hier, wo er einfach das aufzeigt und sagt, wir leben in einer Zeit, die die Grenzenlosigkeit zur Tugend und die Schamlosigkeit zur Freiheit erhoben hat. Eine Gesellschaft ohne Scham wird nicht freier, sie wird grausamer, oberflächlicher und destruktiver. Und wenn wir heute ein bisschen die Welt rausschauen, und jetzt will ich nicht ein pauschales Urteil fällen, aber so sehen wir das ein bisschen mehr. Es wird immer egoistischer. Jeder schaut einfach nur noch für sich und für sein Recht. Und wenn es für ihn stimmt, dann stimmt es. Und wenn es für ihn nicht stimmt, dann geht man auf Barrikaden, dann macht man einen Boykott. Der Paulus tut hier in diesem Kapitel 6-mal mit einer rhetorischen Frage einfach ein Thema versuchen einzuläuten. Warum macht er das so? Er sagt immer, wisst ihr nicht. Und dann nimmt er sie bei der Korinther. Er sagt ihnen eigentlich, müsst ihr es wissen, ihr wisst es auch eigentlich. Aber warum lebt ihr es nicht aus? Warum sieht das bei euch anders aus? Und da tut er im Vers 2 bereits sagen, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden. Und vielleicht noch kurz zum Begriff, die Heiligen, die er da 2-mal erwähnt, alle in der Bibel, die sich bekehrt haben, die sich Jesus zugewendet hat und wo er mit der Wiedergeburt, mit dem Geist Gottes geantwortet hat, die gelten in der Bibel als Heilige. Und da sind wir Heilige. Und jetzt tut er uns eine Aufgabe zeigen, vor Augen führen, wo er sagt, wir werden einmal dabei sein bei der Welt, beim Richten. Stellen wir uns die immense Aufgabe vor, die uns da wartet, wo der Herr Jesus uns zugedacht hat, dass wir dabei sind, mit ihm die Welt zu richten. Dann im nächsten Vers sagt er, wisst ihr nicht, dass wir die Engel richten werden. Die Engel, die für uns im Moment unnahbar sind, die sind irgendwie der Gegenwart Gottes, auch unfehlbares Gewissens, wenn man nicht der 1. Mose 6 hat und andere Beispiele, wo man etwas gesehen davon, auch den Judasbrief, wo man sehen, dass auch Engel zu Fall gekommen sind und gefallen sind. Und jetzt sagt er uns auch, dass wir als Gläubige, als Heilige einmal die Engel richten werden. Und darum tut er nachher die, darf ich sagen, provokative Frage stellen: Jetzt sind ihr nicht in der Lage, die Kleinigkeiten, die Belanglosigkeiten in eurer Gemeinde selber anzuschauen oder selber zu lösen. Und wenn ich es jetzt ganz plump sage und direkt, geht es ja in den meisten Fällen ein bisschen um etwas Materielles. Und können wir von dem etwas mitnehmen, wenn wir da die Augen zutun? Gar nichts. Da kannst du haben, so viel das du willst, du kannst haben, so wenig das du willst, du wirst von dem nichts mitnehmen. Und darum ist da die Aufforderung vom Apostel Paulus, er sagt, er tut sich beschämen mit dem, ist nicht unter euch ein weiser Bruder, der ein bisschen denkt, wie jetzt der herzritten gekommen ist und bereit war, sein Kamel zu dieser Gruppe zu stellen, damit er die Teilung machen konnte. Und hat es am Schluss wieder mitnehmen können. Es ist ihm nichts passiert oder er ist nicht zu kurz gekommen. Wenn wir weiterfahren, zeigt er, es ist überhaupt eine Schande unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Und dann stellt er die Frage, warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen und übt stattdessen selber Unrecht und übervorteilt? Ich bringe jetzt ein ganz banales Beispiel. Man hat manchmal in der Gemeinde hat man einen Autoverkäufer. Der hat eine Garage und verkauft gerne ein Auto. Und jetzt ist manchmal auf beiden Seiten das Problem. Der gläubige Garagist denkt, wieso gehen meine Gemeinde alle anderen Marken posten und wissen, wie hart das Geschäft ist und kaufen nicht bei mir ein Auto, um mich zu unterstützen. Und der Gläubige in der Gemeinde denkt, wieso tut der gläubige Garagist nicht mir einfach ein gutes Angebot machen? Der weiss ja, dass ich auch schauen muss und jetzt könnte er mir doch eine gute Offerte machen und dann würde ich den Karren bei ihm kaufen. Dann beide Erwartungen gegeneinander und eigentlich passiert nichts zwischen ihnen. Warum? Es geht wieder um das. Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen, sondern tut lieber selber übervorteilen? Übervorteilen. Da drin könnte man jetzt manches aufzeigen, manches erklären oder beleuchten, aber ich denke, es ist nicht nötig. Der Geist Gottes tut uns das selber zeigen. Wo wir gebaut haben, das ist jetzt 30 Jahre, jetzt haben wir das Haus verkauft wieder. Da hat mir der Bruder gesagt, Markus, ich habe zwei Gruppen, für die tue ich nicht gerne bauen. Du bist eine von denen. Er hat gesagt, Mech oder Feinmech habe ich nicht gerne und die Lehrer habe ich nicht gerne. Weil bei den Feinmechen kannst du es nicht gut genug machen und der Lehrer weiss alles besser. Ich habe B-Gruppe nicht gerne. Und dann sagt er mir, ich baue bei dir, aber versprich mir einfach, dass du eine grosse Toleranz hast. Und zwar nicht nur gegen mich, gegen all die Brüder, die mitmachen. Und ich musste etwa an den Spruch denken. Der das Holz gemacht hat, dort oben im Schlafzimmer oben, hat er einen Balken verkehrt eingelegt. Normalerweise sind Balken so leicht gewölbt gegen oben. Und das Schlafzimmerdecke war einer so oben und die andere gegen oben. Man hat das sehr gut gesehen beim Treffen nachher, hat blöd ausgesehen. Und wenn man über die Winde gelaufen ist, hat es dort gefedert, das hat geschwungen. Es sind noch manche andere Fehler passiert. Und dann habe ich dann dem angerufen, dem Gläubigen, und gesagt, du, was machen wir miteinander? Irgendwie ist das manchmal nicht nach Plan gelaufen. Und dann sagt er, ich habe den Stift geschickt. Der Stift hat ja bei dir geschafft. Dann sage ich, das ist mir gleich, wer bei mir arbeitet. Ich habe den Vertrag mit dir gemacht. Und du bist für das zuständig. Und dort musste ich auch wieder an meinen Bruder denken, jetzt muss ich aufpassen. Und dann ist mir aber preislich gleich ein bisschen entgegengekommen und gesagt, los, ich gebe dir etwas, dann ist es okay. Dann sage ich, dann ist es okay, das ist gut, ja. Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen, sondern übervorteilt euch oder einander selber? Und dann fragt er im Vers 9 und geht weiter und sagt, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Läster, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind etliche von euch gewesen, ihr aber seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus, in dem Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber nicht, will mich von ihm beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speise, Gott aber wird diesen wie jenen wegtun. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch euch, auch uns mit auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Sollte ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen, das sei ferne. Er spricht jetzt da ein neues Thema an und tut es mit dem Leib vergleichen. Wir sind Glieder an seinem Leib, er ist das Haupt und wir Glieder. Und können wir da etwas sehen, das trennt? Also, wenn ein Glied leidet, tut das Haupt das merken. Oder das Haupt, einfach, das gehört zusammen, das ist fast untrennbar. Und dann fängt er da an und sagt, Ungerechte. Jetzt Ungerechte, das ist ja niemand von uns. Wir alle sind irgendwo, sind wir gerecht, oder? Wir tun auch gerecht handeln, wir tun gerecht überlegen. Und ich muss sagen, das ist manchmal viel subtiler und viel feiner, als man so vor der Gründung denkt. Ich will das mit einem Beispiel zeigen, was passiert ist. Am Dorfrand ein alter Mann, der ist in einem Haus gewohnt, gebrochen, bescheiden und vom Dorf geächtet. Es hat geheissen, er hat vor vielen Jahren die Mühle angezündet von dem Dorf, ist nach einem Menge Jahr im Gefängnis gewesen und ist dann rausgekommen und hat dort einfach ein abgeschiedenes Leben noch geführt. Jeden Sonntag zum Mittag ist der Müller, der eigentlich seine Mühle runtergebrannt ist, ist zu ihm gegangen und sie haben den Sonntagnachmittag miteinander verbracht. Keiner hat gewusst, was dort läuft. Eines Tages ist der alte Mann, der Gebrochene, gestorben und hinter dem Sarg her ist der Pfarrer gelaufen und der Müller und sonst kein Mensch. Er war beim Volk verpönt. Die Frauen oder die Mütter haben etwa den kleinen Kindern gesagt, wenn nicht das Volk springt, in dem aussen am Haus, dann tut die das schon in die Finger nehmen, dann siehst du, was rauskommt und so weiter. Und ein paar Jahre später ist der Müller gestorben. Und dann ist das ganze Dorf ist hinter dem Sarg hergelaufen. Und dann in der Kirche sagt der Pfarrer, liebe Gemeinde, ich muss euch zuerst etwas sagen. Der Müller hat mir kurz vor dem Sterben bekannt, dass er Mühle angezündet hat. Der andere hat ihn beobachtet, war alleinstehend und hat gesagt, jetzt hast du den Fehler von deinem Leben gemacht. Ich bin allein. Ich habe nichts zu verlieren. Du kannst mich als Schuldigen angeben, wenn du willst. Ich werde ins Gefängnis gehen für dich, aber du musst für die Frau und für die Kinder schauen. Sonst machst du ein Verbrechen. Sie haben den Deal miteinander gemacht und der Müller hat das für sich behalten, bis kurz vor dem Sterbebett. Und dann hat er es dem Pfarrer bekannt. Und jetzt sagt der Pfarrer, wir als Gemeinde sind schuldig geworden an dem Mensch und vor Gott durch unser ungerechtes Verhalten. Und dann musste ich mich fragen, wie schnell ist manchmal durch ein Gerücht, durch irgendetwas, das läuft, eine Mitteilung, die läuft, die man nicht geprüft hat, die man nicht kennt, tut man ein Urteil fällen, man tut sich einen Maßstab ansetzen und man tut über jemandem den Stab brechen, wo man die Hintergründe gar nicht kennt. Und das ist brandgefährlich. Wie schnell laufen wir nachher unter das Stichwort Ungerechte, die werden das Reich Gottes nicht ererben. Und dann ist es eine besondere Gnade, wenn Gott noch in so einem Moment eingreift und noch die Chance schenkt für Buße und für Umkehr. Und darum, wenn wir nachher die weiteren nicht zu fest anschauen, unzüchtige Götzendiener und so weiter, ich will nur noch ein Stichwort rausnehmen, er sagt da Weichlinge und Knabenschänder. Und das ist vom Urtext her, ist das, vom Homosexuellen gibt es immer zwei Bereiche. Es gibt den Aktiven und den Passiven. Und der Weichling ist der Passive und der Knabenschänder ist der Aktive. Und von dem her sieht er auch Beth verurteilt. Einfach noch eine kurze Erklärung am Rand. Aber nachher sagt er das schön im Vers 11, aber das seien oder einige unter uns gewesen, ihr aber seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus Christus und dem Geist unseres Gottes. Wenn man zu ihm gekommen ist mit Buße, Umkehr, dann hat er uns reingewaschen und hat uns alle Schuld vergeben. Und wenn die Sünde blutrot ist, Mord oder Scharlach, Ehebruch, soll sie schneeweiß werden, das sagt uns die Bibel. Und darum dürfen wir immer wieder allen Hoffnung zusprechen. Ich habe das 5. Kapitel übersprungen und dort drin ist eine Sache, die Paulus angreift und muss aufgreifen, wo einer mit der Schwiegermutter oder mit der Stiefmutter ins Bett ist. Und er tut das angreifen. Und dort, das ist eine Sünde, eine schwere Sünde, das möchte ich nicht pauschal sagen. Aber das Problem ist dort nicht per se nur die Sünde gewesen, sondern dass keine Einsicht da war, kein Buss passiert. Wenn Buss passiert wäre darüber, hätte auch das vergeben werden können. Und da tut der Paulus eigentlich wieder das Gleiche ansprechen und sagt, ihr seid das zum Teil, aber es ist euch vergeben worden. Und jetzt ist interessant, dass er da gerade in dem Zusammenhang weiterfährt und sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Ja, ist jetzt Ehebruch und all die Aufzählungen, ist das ja gleich irgendwie erlaubt? Oder was meint er jetzt damit? Ich kann ja Buss tun nachher. Nein. Es gibt immer Sachen, darf ich so sagen, die sind wertneutral. Die kommen auf beide Seiten. Musik per se ist sein gewisses wertneutral. Jetzt kommt einfach darauf an, in welche Richtung gehe ich. Gehe ich in Rock hier, Hardrock oder so, oder gehe ich ins Klassische hier und so weiter. Und so gibt es manche Bereiche, wo ich sagen kann, der ist wertneutral, den kann man auf beide Seiten anschauen. Und der Paulus spricht da von dem. Und jetzt gibt er uns zwei Kriterien für diese Bereiche und sagt, aber nicht alles ist nützlich, ist das Erste. Dass ich mich frage, wenn ich mit etwas Wertneutralem zu tun habe, ist es jetzt nützlich, was ich mache? Oder stört es? Tue ich jemandem ein Ärgernis oder einen Anstoß? Vielleicht habe ich selber die Freiheit, um das für mich so zu machen, aber ich merke, mein Mitbruder oder meine Mitschwester hat ein Problem damit. Und dann ist es schon nicht mehr nützlich, dann wird es auf einmal schädlich. Und dann sagt er, dann lass es. Oder dann das Zweite sagt er, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Soll ich die Medien nehmen? Ein Handy? Ich weiß nicht, ob ich das Handy als wertneutral bezeichnen kann, aber ich will es jetzt einmal so bezeichnen, grundsätzlich per se ist es ein Telefon. Aber jetzt kommt es auch darauf an, was ich mit dem mache. Und wie manches ist heute von dem Gerät beherrscht. Er hat es nicht mehr im Griff. Das Gerät hat ihn im Griff. Und da auch wieder die Warnung. Alles ist mir erlaubt. Ich will dir kein Handy verbieten da drin. Das ist frei. Aber lass dich nicht von dem gefangen nehmen. Das tut er da ganz klar sagen. Und dann geht er mit dem Essen und sagt, dass die Leib für den Speis ist und der Bauch für die Speis und so weiter. Aber beides wird vergehen. Es wird auch da nichts bleiben. Und dann kommt er nachher im Vers 15 auf den zentralen Gedanken, den er nachher noch vertiefen tut, und er sagt, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Dass wir da nicht Verbindungen eingehen, die wir nicht machen können. Wir können nicht Kompromissschlüsse in gewissen Bereichen. Ich kann nicht Hurerei machen und nebenan Jesus nachfolgen. Das geht nicht, das schließt einander aus, das ist endgültig. Und er geht nachher weiter und sagt, wer aber dem Herrn anhängt, ist eins mit ihm. Flieht die Unzucht, jede Sünde, die ein Mensch sonst begehrt, ist außerhalb des Leibes. Aber wer Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Und da ist jetzt Unzucht, ist auch weiter gefasst im Urtext drin. Das heisst nicht per se mit dem Sexuellen, sondern Unzucht quasi mit anderen Göttern, mit anderen Götzen. Einfach das Fremde, das wir im Alten Testament auf manchen Schienen beleuchtet haben, der Götzendienst. Und da tut man sich auch mit dem identifizieren und wird eins mit dem. Und da kommt das Letzte, oder wisst ihr nicht, im Vers 19, dass euer Leib ein Tempel ist des in euch wohnenden Heiligen Geistes, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Wir haben alle eine Wohnung. Wir haben die Wohnung eingerichtet, wie wir wollen, nach unserem Empfinden, nach unserem Gefühl, nach uns, wie es schön ist und so weiter, nach unserem Geschmack. Und da hat William MacDonald oder John MacArthur, einer von denen, das gutes Büchlein geschrieben. Und da ist Gott einen Besuch gemacht in so einer Wohnung. Er kommt zur Haustür ein und dann sieht er eins ums andere. Leider sind alle Türen offen, er ist schon unangemeldet gekommen. Und dann sieht er ins erste Zimmer rein und sieht dort irgendetwas, was einfach Gott gestört hat. Dann ist er weitergelaufen, wieder etwas gesehen, weitergelaufen, wieder etwas gesehen. Und jetzt ist da die Frage, wenn unser Leib ein Tempel ist vom Heiligen Geist, Wer bestimmt dann mein Einrichten von dem Leben, mein Verhalten von dem Leben? Ist nicht es, was bestimmt, dass ich immer wieder frage, Herr, was gefällt dir? Was dient dem Ganzen? Dient das oder dient das nicht? Ist das nötig oder ist es nicht nötig? Er mag uns Freude gönnen, aber auch wieder oben durch ist es nützlich und nimmt es mich nicht gefangen. Ich denke, die beiden Kriterien, die beiden Punkte müssen wir mitnehmen. Immer wieder in unserer Entscheidungsfindung bringt es mich weiter oder tut es mich irgendwo blockieren. Dann kommt im Vers 20, und damit schliessen wir mit dem Abendmahl wieder ab, wo wir eingestiegen sind. Er sagt da, denn ihr seid teurer gekauft. Mit dem Blut vom Herrn Jesus hat er uns gekauft und hat uns in den ewigen Bund genommen. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Wir gehören ihm. Wir sind seine Geschöpfe. Und er hat uns erkauft, wir sind seine Erlösten. Und jetzt sollte mein Streben, mein Trachten immer wieder sein, Herr Jesus, was dient dir? Womit ehre ich dich? Bin ich das Zeugnis? Bin ich kein Zeugnis? Tue ich mit dem deinen Namen verherrlichen? Tue ich ihn nicht? Und wenn wir mehr oder immer wieder im Alltag uns von diesen Fragen prägen lassen und leiten lassen, haben wir in der Gemeinde nicht gross Konflikt. Weil dann wird das ein Stück Himmel sein auf der Erde, ein Stück Paradies, wo Aussenstehende merken, da innen ist ein Frieden, da innen ist eine Harmonie. Und das wünsche ich für uns alle und für die Gemeinde als Ganzes. Wir beten noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, gerade für die ernsten Worte in dem 1. Korinther 6, aber auch die schönen Worte. Herr Jesus, du hast in uns Wohnung genommen. Unser Leib ist ein Tempel von dir. Wir können uns das nicht vorstellen, aber es ist so geschrieben. Du bist bleibend, du bist immer bei uns. Du leitest uns. Herr Jesus, danke, dass du jedes segnest, auch wenn wir die Wege wieder auseinandergehen in der kommenden Woche, dass wir uns aber auch von diesen Motiv leiten lassen. Ist es nützlich? Bringt es mich weiter? Und lasse ich mich von nichts beherrschen? Dass wir einfach immer wieder fragen, Herr, was willst du, dass wir tun? Nicht, dass wir einander übervorteilen, einander Unrecht tun, sondern dass wir Liebesunrecht erleiden und uns lassen übervorteilen, wie du auch gemacht hast. Du hast die andere Backe hergehalten, Herr Jesus. Hilf du weiter. Lass du einfach in dieser Zeit, wo immer dunkler wird, wo immer ernster wird, lass du Botschaften sein an deiner Stadt. Etwas zu deiner Nähe, zur Verherrlichung von deinem Namen. Amen.